Ja, bevor ich zu dem Predigttext von heute Morgen komme, möchte ich euch gerne noch mein neues Buch vorstellen. Das nennt sich 33 Helden des Glaubens oder Helden des Glaubens. Darin porträtiere ich 33 Personen aus der Kirchengeschichte von Tertullian über Augustinus und Luther bis zu Billy Graham. Und ja, ich glaube, es ist immer wieder gut, sich zu besinnen so auf Leute, die vor uns gelebt haben und Gemeinde mitgeprägt haben, vieles mit Gott erlebt haben. Das kann ganz ermutigend sein. Wer das gerne lesen möchte, kann sich ein Exemplar mitnehmen. Ich lege nachher hier vorne einige hin und dann solltet ihr mir dafür 10 Euro geben. Ich habe in den letzten Monaten mehrfach die Apostelgeschichte durchgelesen. Und insbesondere da mich dann beschäftigt mit dem zweiten Teil der Apostelgeschichte. Ihr wisst ja, erster Teil der Apostelgeschichte, da geht es in erster Linie um Petrus, die Geschichte von Petrus. Also naja, eigentlich nicht die Geschichte von Petrus, sondern wir müssten sagen, die Geschichte von der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem. Aber deren entscheidende und wichtige Person war Petrus gewesen. Er war der Leiter, eine der Säulen der Gemeinde in Jerusalem gewesen. Und wir lesen dann davon, wie er eingesperrt worden ist und wie ein Engel ihn dann wieder da befreit hat und wie er dann in Joppe gewesen war und dann plötzlich von dem Himmel herab ein Tuch war mit vielen Tieren drin und er sollte dann davon essen. Und dann hat er die ersten Heidenchristen in Caesarea am Meer getauft und so weiter. Also das heißt so die ganze Geschichte von Petrus und dann so etwa ab Mitte der Apostelgeschichte, ab Kapitel 12, von Kapitel 12 zu Kapitel 13, da konzentriert sich die Apostelgeschichte stärker auf Paulus und mit Paulus auf die Geschichte der Heidenchristen, also derjenigen, die nicht als Juden geboren waren und dann zu Jesus Christus gekommen sind, um als Christen zu leben. Und seine Geschichte war ja, dass er erst einmal ein Verfolger der Gemeinde gewesen war. Und dann, dass Gott ihn vor Damaskus berufen hat, dass ihm Jesus erschienen war und dann gesagt hat, du wirst derjenige, der für mich eintritt und den ganzen Heidenvölker, so im ganzen Mittelmeerraum, das Evangelium nahe bringt. Und dann war Paulus erst einmal eine Zeit lang in der Versenkung verschwunden, so müssten wir das sagen. Wir lesen das im Galaterbrief, dass er 14 Jahre in der Wüste in Arabien gewesen war, wo wir nicht ganz genau wissen, was hat er da getan. Also ich meine, er hat jetzt nichts Böses getan, sondern er war einfach ein Diener einer Gemeinde. Er hat sich dort eingebracht und später merken wir, dann taucht er wieder in Antiochien auf und arbeitet da in der Gemeinde mit. Aber wir wissen nicht im Detail, was er getan hat. Er war zu diesem Zeitpunkt nicht der große Völkerapostel, sondern Gott hat, nachdem er seine ganze Karriere als Pharisäer hinter sich gelassen hat, noch 14 Jahre an ihm gearbeitet, um ihn vorzubereiten für den großen Dienst, den er mit ihm vorgehabt hat. Und dann lesen wir, dass er in Antiochien von der Gemeinde berufen worden ist, mit Barnabas zusammen, und die beiden sollten auf Missionsreise gehen. Das tun sie dann auch. Sie sind in Zypern und dann über sehr lange Zeit in Kleinasien, so nannte sich das, dem Gebiet der heutigen Türkei. Und da reisen sie von einer großen Stadt in die nächste, kommen dann schließlich nach Griechenland, nach Athen, Thessaloniki und so weiter und gründen dort überall Gemeinden. Und dann nach seiner letzten großen Missionsreise, da kommt Paulus zurück nach Israel. Er will in Jerusalem den Jüngern erzählen, was Gott für große Taten getan hat unter den Heiden, wie da Gemeinden entstanden sind, wie Tausende von Menschen zum Glauben gekommen sind und Gott diese Apostel gebraucht hat dafür. Und er kommt in Jerusalem an und das, was ihm entgegenschlägt, ist einerseits von den Christen Begeisterung, aber auf der anderen Seite von den Juden Hass. Und so kommt es dazu, dass sie ihn umbringen wollen, dass sie ihn im Tempel fassen, draußen vor die Tore des Tempels zerren und steinigen wollen. Und im letzten Moment, dann ruft er nicht, laut und die Römer sind gerade in der Nähe und die hören sein Rufen und sie nehmen ihn fest, erstmal in Schutzhaft. Er kommt dann in die Burg Antonia, wird da bewacht, weil die Juden ihn umbringen wollten. Und dann von Jerusalem wird er nach Caesarea verlegt und ist dann 3 Jahre lang in Haft, weil der dortige Gouverneur gar nicht interessiert ist, einen Prozess zu Ende zu führen, sondern wir lesen in der Bibel, der wollte Bestechungsgelder haben. Also der wollte, dass die Gemeinde kommt und Bestechungsgelder gibt, um ihn dann freizulassen. Die Gemeinde hat das nicht getan, also hat er immer wieder mit Paulus diskutiert und als dann schließlich der Gouverneur abgesetzt wird und ein neuer kommt, dann begibt sich Paulus auf die Reise über das Mittelmeer nach Rom. Er hatte gesagt, dass er in Rom vor dem kaiserlichen Gericht stehen will. Und da möchte ich euch einen Abschnitt vorlesen, was genau in diese Zeit hinein passt. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte. Und zwar in der Apostelgeschichte 27 ab Vers 14. Apostelgeschichte 27 ab Vers 14. Also wir sind jetzt mit Paulus auf dem Mittelmeer unterwegs und da geschieht das, was wir hier lesen. Aber nicht lange danach fegte ein Wirbelwind von der Insel daher, Eurozyklon genannt. Und da das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Als wir aber an einer kleinen Insel, Clauda genannt, vorbeifuhren, konnten wir kaum das Beiboot meistern. Als sie es heraufgezogen hatten, trafen sie Schutzmaßnahmen, indem sie das Schiff untergürteten, und weil sie fürchteten, dass sie in die Syrte verschlagen werden könnten, zogen sie das Segel ein und ließen sich so treiben. Als wir aber von dem Sturm heftig umhergetrieben wurden, warfen sie am folgenden Tag ein Teil der Ladung über Bord. Und am dritten Tag warfen wir mit eigener Hand das Schiffsgerät heraus. Da aber während mehrerer Tage weder Sonne noch Sterne sichtbar waren und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet werden könnten. Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, stand Paulus in der Mitte auf und sprach: Ihr Männer, man hätte mir zwar gehorchen und nicht von Kreta abfahren sollen und sich so diese Schädigung und den Verlust ersparen sollen. Doch jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen. In dieser Nacht trat zu mir nämlich ein Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich auch diene, und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten, und siehe, Gott hat dir geschenkt die, die mit ihm im Schiff sind. Darum seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so gehen wird, wie es mir gesagt worden ist. Wir müssen aber auf eine Insel verschlagen werden. Als nun die 14. Nacht kam, seitdem wir auf dem Adriatischen Meer umhergetrieben wurden, vermuteten die Schiffsleute um Mitternacht, dass sie sich einem Land näherten. Und sie ließen das Senkblei hinunter und maßen 20 Faden. Und als sie wenig weiter gefahren waren und es wieder hinunterließen, maßen sie 15 Faden. Und da sie fürchteten, sie könnten auf Knilippen verschlagen werden, warfen sie vom Heck des Schiffes 4 Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Als aber die Schiffsleute aus dem Schiff zu entfliehen suchten und das Boot ins Meer herabließen, unter dem Vorwand, sie wollten vom Bug aus Anker werfen, sprach Paulus zu den Hauptleuten und zu den Soldaten: Wenn diese nicht im Schiff bleiben, können wir nicht gerettet werden. Da schnitten die Kriegsknechte die Taue des Bootes ab und ließen es hinunterfallen. Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus, alle Speise zu sich zu nehmen und sprach: Es ist heute der 14. Tag, dass ihr vor ängstlicher Erwartung ohne Nahrung geblieben seid und nicht zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen. Denn das dient zu eurer Rettung, denn keinem von euch wird ein Haar vom Haupt fallen. Und nachdem er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor allem, brach es und fing an zu essen. Da wurden alle guten Mutes und nahmen ebenfalls Speise zu sich. Wir waren aber auf dem Schiff insgesamt 276 Seelen. Und nachdem sie sich mit Speise gesättigt hatten, erleichterten sie das Schiff, indem sie das Getreide ins Meer warfen. Als es aber Tag wurde, erkannten sie das Land nicht. Sie bemerkten aber eine Bucht, die ein flaches Ufer hatte. An dieses beschlossen sie, das Schiff nach Möglichkeit hintreiben zu lassen. Und so schnitten sie die Anker ab und ließen sie ins Meer, lösten zugleich die Haltetaue der Steuerruder, dann hissten sie das Vorsegel vor den Wind und hielten auf das Ufer zu. Da sie aber an eine Sandbank gerieten, liefen sie mit dem Schiff auf. Und das Vorderteil blieb unbeweglich stecken, das Hinterteil aber zerbrach durch die Gewalt der Wellen. Die Soldaten aber fassten den Plan, man sollte die Gefangenen töten, damit keiner schwimmend entfliehe. Doch der Hauptmann, der den Paulus retten wollte, verhinderte ihr Vorhaben und befahl, wer schwimmen könnte, sollte sich zuerst ins Meer werfen, um ans Land zu kommen. Und die übrigen, teils auf Brettern, teils auf Schiffstrümmern, und so geschah es, dass alle an Land gerettet wurden. Und als sie gerettet waren, da erfuhren sie, dass die Insel Melite hieß. Die Einwohner aber erzeigten uns ungewöhnliche Freundlichkeit, denn sie zündeten ein Feuer an und holten uns alle herbei wegen des anhaltenden Regens und wegen der Kälte. Als aber Paulus einen Haufen Reiser zusammenraffte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Otter heraus und biss ihn in die Hand. Als aber die Einwohner das Tier an seiner Hand hängen sahen, sprachen sie zueinander: Gewiss ist dieser Mensch ein Mörder. Er hat zwar das sich aus dem Meer gerettet, doch die Rache lässt nicht zu, dass er lebt. Er jedoch schleuderte das Tier ins Feuer und ihm widerfuhr nichts Schlimmes. Als sie aber erwarteten, er werde anschwellen oder plötzlich tot niederfallen. Als sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, dass er ein Gott sei. Ja, soweit. Erst einmal diese Geschichte, ein Ausschnitt aus der letzten Phase dessen, was uns in der Apostelgeschichte berichtet wird. Und da soll noch einer sagen, es gibt in der Bibel keine spannenden Geschichten. Also, ich lese sie ja lieber, als dass ich sie selbst erlebe. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal mitten auf dem Meer gewesen seid, in solch einem Sturm. Vielleicht hatte ein oder andere schon mal eine Schiffsfahrt gemacht mit irgendeiner großen Fähre oder einem Kreuzfahrtschiff mitten über dem Meer. Das ist ja noch verhältnismäßig angenehm. Zumal wir heute wissen, es gibt dann Rettungsboote und Funkverbindungen, da kann man irgendwo noch gerettet werden. Aber selbst das kann im Sturm unangenehm sein. Aber wir hören ja auch in den letzten Monaten immer wieder von kleinen Booten, mit denen Flüchtlinge von Afrika herüber übers Mittelmeer nach Europa versuchen zu gelangen. Und fast keine Woche vergeht, in dem nicht viele Menschen dabei ums Leben kommen. Weil wenn dann ein kleiner Sturm kommt, das Boot schlägt um und egal wie gut du schwimmen kannst, keiner kann 20, 30, 50, 100 Kilometer zurücklegen mitten auf einem tobenden Meer, dann geht man unter und ist tot. Und wenn man nicht richtig schwimmen gelernt hat, natürlich noch mehr. Und wenn das Wasser kalt ist, auch noch mehr. Und hier sehen wir ein Schiff, immerhin nicht ganz klein, denn hier wird uns berichtet von Lukas, dass da 276 Personen drauf waren. Gegen große Kreuzfahrtschiffe, auf denen bis zu 5000 Personen Platz haben, ist das natürlich alles noch relativ klein. Für die damalige Zeit handelte es sich um ein relativ großes Boot. Wir lesen auch aus dem Zusammenhang, dass es sich hier um ein Schiff handelte der römischen Getreideflotte. Die brachte regelmäßig von Ägypten aus das Getreide nach Rom. Dort hatte man zu wenig und die Bevölkerung brauchte das und so fuhren sie übers Mittelmeer vom Osten in den Westen hinein und es gab dann gewisse Häfen, an denen sie Halt machten. Woraus lesen wir das? Hier wird ja gesagt, dass sie das Getreide über Bord warfen und zwar das Getreide, was die Ladung ausmachte, damit das Schiff leichter geworden war. Und dann wird uns Stück für Stück berichtet, was da passiert. Und zwar erst einmal wird darauf hingewiesen, dass Paulus den Kapitän des Schiffes darauf aufmerksam gemacht hat, bleib hier am Ort, das wird jetzt alles zu gefährlich. Wir lesen in den Versen vorher, dass gerade Herbst gewesen war, so um Oktober, November herum. Und da sind im östlichen Teil des Mittelmeeres große Stürme zu erwarten. Das wussten die meisten Leute und blieben dann da. Aber der Kapitän entschied sich, weil das Wetter kurzzeitig aufgebessert war, noch ein paar Häfen weiterzufahren, um dann im Frühling, wenn man weitergehen konnte, schneller in Rom zu sein. Paulus rät davon ab, der Kapitän tut das trotzdem und jetzt kommt das Schlamassel sozusagen. So sind gerade auf dem Meer und es bricht ein Sturm los, Eurozyklon hieß der damals. Und dieser Sturm, der hört auch nicht auf, wir lesen im weiteren Verlauf der Geschichte, 14 Tage sind sie da auf dem Meer, sehen kein Land mehr, sehen kein Himmel mehr, keine Mond mehr, keine Sonne mehr, weil die Wolken so dunkel sind, überall ständig nur Wolken, es regnet herunter, es ist kalt geworden und es stürmt dabei und nach 14 Tagen denken alle Menschen, das ist das Ende. Wir lesen auch nebenher, dass die Leute in diesen 14 Tagen kaum noch etwas gegessen haben, was wir wahrscheinlich nicht verdenken können. Wenn einer schon mal im See krank gewesen war, dann merkt man, mit Essen ist das nicht so gut. Und wenn man jetzt noch auf einem kleinen Schiff ist und Todesangst hat, und dann vergisst man das Essen häufig auch. Und dann sind sie da 14 Tage und mit jedem Tag, den sie länger auf dem Schiff sind, sind sich alle gewiss, wir werden hier umkommen. Und die meisten haben wahrscheinlich mit ihrem Leben schon abgeschlossen. Wir lesen, sie haben alles über Bord geworfen, was man so über Bord werfen kann, um das Schiff leichter zu machen. Sie haben die Segel eingeholt und jetzt treibt das Schiff nur irgendwo auf dem Mittelmeer herum und keiner weiß mehr, wo sie sich da befinden. Und unter diesen Leuten ist der Paulus. Und dann kommt hier diese Geschichte, wo er plötzlich auftritt nach 14 Tagen und sich im Schiff hinstellt, nicht sich da festhält, was weiß ich, am Mastbaum, damit er nicht umgeworfen wird. Und dann sagt er Leuten, ihr müsst gar keine Angst haben, ihr werdet alle nicht umkommen. Am Ende sagt er sogar, euch wird kein Haar gekrümmt werden. Ich weiß nicht, wie die Leute darauf reagiert haben. Also nach menschlichem Ermessen werden die wahrscheinlich alle gedacht haben, der in seiner Todesangst ist verrückt geworden. Nicht, denn das wusste ja jeder, wenn du mitten auf dem Meer bist und nirgends ist Land, ja, da kann doch einer nicht sagen, hier wird keiner umkommen, kein einziger wird sterben. Also wenn er noch sagt, ich hoffe, dass ich mit dem Leben davon komme, könnten wir sagen, okay, kann ja jeder hoffen, nicht? Aber da sagt er, verspricht er allen, euch wird allen nichts passieren. Und warum? Allein, weil mir ist ein Engel in der Nacht erschienen. Also der Paulus hatte hier eine ziemlich große Zuversicht, weil er vollkommen auf Gott vertraute, denn er hatte häufig erlebt, dass Gott in seinem Leben eingegriffen hat. Der Großteil der Bevölkerung, der Schiffsbesatzung da allerdings nicht. Die Schiffsbesatzung, das waren ja keine gläubigen Christen. Das waren irgendwelche Geschäftsleute, Soldaten, Seeleute, Händler, sonst irgendwas, die da unterwegs waren, die dieses Vertrauen nicht hatten. Jetzt hätte man ja auch sagen können, warum hat Paulus das überhaupt gesagt? Er hätte ja meinen können, gut, Gott sagt mir, ich werde gerettet. Soll die doch Angst haben, ist ja ihr Problem. Aber der Paulus hat ja Mitleid mit den Menschen. Er versucht, sie zu trösten. Er versucht, ihnen Hoffnung zu geben. Er versucht, sie darauf hinzuweisen, was Gott mit ihnen vorhat. Ich glaube auch, dass der Paulus so als strategischer Missionar schon daran gedacht hat, wenn ich denen das jetzt weiter sage und Gott hinterher sein Wort wirklich wahr macht, dann sehen sie die Größe Gottes, wie Gott eingreifen kann und selbst den Sturm stillen kann und die Menschen retten kann. Und genauso kommt es ja hinterher auch. Und ich denke mir, diejenigen, die mit auf dem Schiff waren, diese 276 Leute, die werden zu Hause lange noch davon erzählt haben, was ihnen da begegnet ist. Und die werden wahrscheinlich alle noch davon erzählt haben, da war dieser Paulus und der Gott, den der Paulus verehrt, der hat genau richtig vorhergesagt, was passiert. Alles ganz genau so passiert, wie es vorhergesagt worden ist. Ich glaube, dass das auch noch eine der Begründungen war, warum Paulus auftritt, um das zu sagen. Was allerdings für mich erstaunlich ist, dass er dieser Vision, die er da gehabt hat, solches Vertrauen entgegenbringt. Denn es hätte ja auch wirklich sein können, dass es nur irgendein Wunschtraum war. Viele werden da wahrscheinlich geträumt haben und manche werden da auch geträumt haben, wenn sie überhaupt schlafen konnten von irgendeiner Rettung. Aber Paulus war sich ganz sicher, dass das, was er da in der Vision mitbekommen hat, nicht nur irgendein persönlicher Wunschtraum war, sondern dass das eine Mitteilung Gottes war. Und deshalb konnte er so vollkommen darauf vertrauen. Und dann merken wir, genau das passiert. Sie messen mit einem Senkblei immer wieder den Meeresboden und merken, langsam geht es hoch. Und da es mitten in der Nacht war, dann werfen sie Anker über Bord, damit das Schiff an Ort und Stelle bleibt und nicht auf den Felsen, die da möglicherweise am Land sind, zerschellt und die Leute alle untergehen, weil sie nicht wissen, wohin sie schwimmen sollen. Und dass das berechtigt war, lesen wir ja wenig später, denn sie werden dann in eine Bucht hineingetrieben und innerhalb von kürzester Zeit wird das Schiff zertrümmert von den Wellen. Also der Sturm ist ja nicht vorbei. Sondern das Schiff ist dann vorne, bohrt sich in eine Sandbank hinein, wird von hinten zertrümmert und jetzt geht alles unter und das Schiff und alle die Ladung ist jetzt sowieso hinüber, aber die Menschen können sich retten und es passiert genau das, was Paulus sagt, dass keiner von ihnen umkommt. Vorher sind dann allerdings nochmal wieder ein paar dramatische Situationen. Die Seeleute wollen sich davon machen. Die denken sich, wenn Land in der Nähe ist, dann bringen wir wenigstens uns in Sicherheit. Also so ganz haben sie dem Paulus scheinbar noch nicht vertraut zu diesem Zeitpunkt. Und so müssen sie von den Kriegsknechten, von den Soldaten aufgehalten werden. Weil sonst sagt Paulus ja, wer wird das Schiff steuern? Denn wir müssen ja noch nie an Land. Das geht nicht, die müssen an Bord bleiben. Und so wird das Rettungsboot über Bord geworfen, damit auch die letzte Möglichkeit für einige, sich noch davon machen zu können. Und entweder werden jetzt alle gerettet oder keiner. Und dann kommt es am nächsten Tag so, dass sie dann sich hintreiben lassen zu dieser Insel Melite, von der wir lesen, und dass das Schiff sich festfährt auf der Sandbank, zertrümmert wird und dass dann alle an Land kommen. Aber auch hier nochmal eine Gefährdung. Jetzt denken wir, der Paulus endlich gerettet und die Leute, die mit ihm sind. Und da kommen die Soldaten noch auf die Idee und sagen, wir bringen alle um, damit keiner der Gefangenen entflieht. Das war durchaus realistisch gedacht. Denn die Soldaten hafteten mit ihrem Kopf, das heißt mit ihrem Leben, hafteten sie dafür, dass diese Gefangenen nicht irgendwo entfliehen konnten. Und jetzt mitten auf dem Schiff, mitten auf dem Meer, in dem großen Sturm, wer will da schon aufpassen, was mit den Gefangenen passiert? Und wenn dann hinterher einer untergeht, wer kann nun sagen, ob der sich an Land gerettet hat oder nicht? Dann geht man lieber sicher, man bringt die vorher alle noch um und dann rettet man sich an Land, dann kann man sagen, gut, das war halt Pech gewesen, aber wir konnten sie halt nicht sicher nach Rom bringen, aber wir wissen in jedem Fall, die sind nicht freigekommen. Das war ihr Gedanke. Und das war üblich, so vorzugehen. Und weil der Hauptmann, der die Soldaten befehligte, schon guten Kontakte zu Paulus hatte, merkte, dass er ein vertrauenswürdiger Mann war, dass er kein Verbrecher gewesen ist, setzt er sich dafür ein und sagt, halt, bringt die nicht um, die sollen auch sicher an Land kommen. Und wir merken, keiner ist geflohen. Hat tatsächlich sich genauso auch wieder ereignet, wie der Paulus darum gebeten hat. Und dann kommt die letzte Episode in dieser Abenteuergeschichte. Dann sind sie schließlich an Land. Es ist immer noch kalt, es stürmt immer noch. Die Leute sind durchnässt und geschwächt. Und dann sind die Bewohner der Insel und die helfen dann, Feuer anzuzünden. Später werden sie dann noch von einem Mann aufgenommen, lesen wir, wenn wir die Geschichte weiterlesen, der sie versorgt, dass sie auch noch unter Dächer kommen, also nicht nur nass sind. Aber jetzt ist da die ganze 276 Leute zusammen und jetzt scharen die sich um Feuer haben. Und der Paulus, der hätte doch jetzt sich endlich zurücklehnen können, sagen, jetzt habe ich doch alles gemacht, was hier nötig wäre. Aber nein, der geht da noch hin und sammelt weiter, reihe sich ein und wirft es auf Feuer. Und jetzt denken wir wiederum, ja, hey, und da greift Gott nicht mal ein, dass er jetzt neben Paulus noch mal eine schöne Unterstützung gibt, sondern dann lässt er noch zu, dass er von der Giftschlange gebissen wird. Ja, und dann steht hier ja, die sahen, wie der an seiner Hand hing, diese Giftschlange. Also das heißt, er hat jetzt den Reisig genommen, plötzlich merkt er, oh, da beißt mir was in die Hand, nicht? Lässt da den Reisig fallen und dann hängt da an seiner Hand die Giftschlange. Und die Leute in der Insel erkennen das auch sofort. Wir wissen sofort, oh, das ist eine Schlange, da stirbt man dabei. Und untereinander sagen sie schon, das ist ein Gericht Gottes. Der ist gerade noch mal dem Tod von der Schippe gesprungen und so. Und jetzt aber, da ereilt es ihn, jetzt kommt die Giftschlange, der muss sterben. Die denken, Eingriff Gottes. Und dann schauen sie den ganzen Zeit gespannt an, wie er dann neben Feuer sitzt. Oh, was passiert mit dem? Wann fällt der denn endlich um? Wir wissen das doch hier, unser Nachbar, der ist auch umgefallen, als er von der Schlange gebissen worden ist. Da steht da manchmal, schwellen die noch an, was weiß ich, die Hand wird richtig dick hier, nicht, durch das ganze Gift, was da drin ist. Und all das passiert nicht. So, stattdessen sitzt Paulus da, unterhält sich mit den Leuten, ermutigt die noch, betet mit denen und nichts passiert. Und dann am Ende sagen sie, oh, der muss wohl Gott sein, weil nur Gott, der wird nicht getötet, wenn er von dieser Giftschlange gebissen wird. Also soweit diese Geschichte. Spannende Angelegenheit. Wir merken, hier geht es mehrfach knapp am Tod vorbei. Am Tod im Sturm auf dem Mittelmeer, am Tod durch die Ermordung von den Soldaten und am Tod von dem Biss einer Giftschlange. Also wie gesagt, den meisten von uns würde wahrscheinlich schon eine dieser Sachen genügen, um da auf Facebook etwas zu posten zu haben, nicht? Oder sonst irgendwie davon zu erzählen, von den großen Taten Gottes. Und Paulus hat gleich drei Dinge davon. Und Gott rettet dadurch. Also wenn wir diese Geschichte anschauen, wie gesagt, keinem von euch wünsche ich so etwas, nicht? Also wenn wir das lesen, sage ich nicht, oh, das ist das, was euch nächstes Jahr bevorsteht. Dann werdet ihr wahrscheinlich alle Seereisen erstmal absagen. Nicht? Also nicht aufs Schiff so, damit wir dem entgehen können. Und so. Nein, das steht hier ja nicht. Das ist nur die Geschichte, die Paulus erlebt hat. Und das ist jetzt, wie gesagt, auch schon 2000 Jahre her. Also fast 2000 Jahre her. Trotzdem gibt es da einige Dinge, wo ich glaube, dass wir die auch auf unser Leben hin anwenden können. Oder wo da Aspekte drin sind, die uns auch etwas zu sagen haben, weil Gott derselbe ist, der mit seinen Kindern in ähnlicher Weise handelt, wie damals mit dem Paulus, so auch mit uns heute. Das Erste, was ich hier einmal herausarbeiten möchte, weil ich glaube, das gilt auch für uns, ist, wenn du Christ bist, wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann musst du dich darauf einstellen, dass du auch eine gehörige Portion Probleme, Gefahren, Risiken, Leiden abbekommen wirst. Also nicht unbedingt, weil wenn du Christ bist, ist Gott besonders böse auf dich, aber sagen wir umgekehrt, du wirst nicht, weil du Christ bist, von allem entlassen, was so an Schwierigkeiten auf dich zukommen kann. Sondern auch Christen erleben Schwierigkeiten. Es wäre ja schön, wenn du Christ wirst und Gott beseitigt alle deine Probleme. Deine zwischenmenschlichen Probleme, deine finanziellen Probleme, deine gesundheitlichen Probleme, deine Probleme mit dem Staat oder mit Kriegen oder sonst irgendetwas, das wäre ja eigentlich eine schöne Sache. Also wenn ich jetzt Gott wäre, würde ich ja in der Versuchung sein, das doch mal so zu machen. Das wäre doch auch ein schönes missionarisches Argument. Oder überall auf der Welt, wo dann Christen sind, geht es denen sofort gut. Dann würden sich wahrscheinlich alle bekehren. Aber hier merken wir, wäre auch an dem Konzept schon ein Problem. Dann würden die meisten sich wahrscheinlich eher bekehren, damit es ihnen gut geht und nicht, weil ihnen ihre Sünde leid tut. Und genau das will Gott ja. Manchmal will Gott sich ja sogar verherrlichen, indem er Menschen in der Notlage Kraft gibt und sie nicht vor jeder Schwierigkeit bewahrt. Das lesen wir ja schon, als Jesus noch auf der Erde gewesen war und mit den Menschen umgegangen ist. Da hat er das manchmal zugelassen. Manchmal waren Leute sogar jahrelang krank. Wir erinnern uns da an einen Blinden, der war sein Leben lang blind gewesen. Und die Jünger fragen dann, ja, wieso ist der denn jetzt blind? Hat er da gesündigt oder seine Eltern? Und Jesus sagt, nein, weder der eine noch der andere, sondern das ist, damit jetzt Gott verherrlicht wird, damit er jetzt gesund wird. Oder Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, da wo ich schwach bin, ist er stark. Also manches Mal zeigt sich die Stärke Gottes in unserem Leben eben gerade da, wo wir in Schwierigkeiten drin stecken, wo wir die Sache nicht alleine lösen können. Und genau das erlebt der Paulus hier ja wieder. Er kann den Sturm nicht zur Ruhe bringen. Er kann auch nicht das Gift der Giftschlange neutralisieren. Er kann auch nicht den Soldaten befehlen, er könnte ihn befehlen, nur die hören nicht auf ihn, aber der Hauptmann kann dann befehlen. Dreimal greift Gott hier in ganz fantastischer Weise ein, aber das ist fantastisch für die Leute, die mit dabei sind, weil erstmal die Notlage da ist. Und genauso wird es dir auch gehen, wenn du als Christ mit Jesus Christus versuchst zu leben, dann wird nicht alles glatt gehen, sondern es wird in deinem Leben auch Schwierigkeiten geben. Und manches Mal musst du darauf schauen, nicht, dass Gott nur die Schwierigkeiten zum Ende bringt, sondern dass du dich an Gott festhältst in den Schwierigkeiten, weil er sich dadurch verherrlicht, dass er dir Kraft gibt, in den Schwierigkeiten den Mut nicht aufzugeben. Da, der Paulus noch auf dem Schiff ist und nicht weiß, dass er bald in Milite sein wird, weil er die Zusage Gottes hat, sagt er den anderen Menschen schon, ihr müsst keine Angst haben, Gott will uns retten. Und genauso kann es uns ja als Christen manchmal auch gehen. Da haben wir mit Krankheiten zu tun, oder wir haben es vorhin auch gehört, da kann es dann sein, da wird man von einem Kollegen gemobbt oder man verliert plötzlich seinen Arbeitsplatz oder man hat eben nicht den Mut, irgendwo in eine Flüchtlingsunterkunft zu gehen oder fühlt sich unwohl oder denkt sich vielleicht noch, ich könnte ja auch noch was Besseres machen und dann tut man es trotzdem und dann hinterher Gott stellt sich dazu und wir merken das aber nicht immer sofort. Manchmal, dann dauert es eben lange, bis wir eine neue Arbeitsstelle haben. Manchmal dauert es lange, bis das Mobben am Arbeitsplatz oder in der Schule aufhört. Und trotzdem heißt es, daran festzuhalten, dass Gott uns nicht alleine lässt. Dass Gott bei uns ist in den schwierigen Lebenslagen, in denen wir drin sind. Genauso wie Paulus das hier erlebt hat. Und gerade deshalb ist es ja so schön, wenn wir solche Geschichten lesen, weil wir merken, und Gott hat seine Leute doch nicht allein gelassen. Der hat zwar zugelassen, dass sie in Leiden reingekommen sind. Und das wird uns genauso gehen als Christen. Aber er hat sie da nicht alleine gelassen, sondern er hat ihnen geholfen, er hat ihnen beigestanden, er hat sie bewahrt. Ihm konnte nichts passieren, bis Gott endlich sagt, jetzt ist Ende, jetzt ist das Leben vorbei. Das war dann ja auch so, Paulus ist ja später dann getötet worden bei der zweiten Verfolgung von dem Kaiser Nero in Rom. Aber das kommt dann erst viel später. Noch weiß er, ist er vollkommen sicher, egal was die Natur macht, egal was die Menschen machen, egal was die Schlangen machen, er weiß, er ist sicher, weil er in der Hand Gottes ist. Und das wäre ja schon der zweite Punkt, auf den ich aufmerksam machen will. Das erste, wenn du als Christ lebst, musst du dich darauf einstellen, du wirst auch schwierige Situationen erleben und manchmal vielleicht sogar schwierigere als der Mensch, der kein Christ ist. Weil durch deine Verbindung zu Gott bist du noch ganz anderen Herausforderungen ausgesetzt. Manchmal wirst du vielleicht sogar gemobbt, weil du Christ bist. Da habe ich gerade gestern noch mit jemandem gesprochen, der mir gesagt hatte, ist er am Arbeitsplatz und ist dann gemobbt worden, weil er Christ ist. Eben immer wieder, das mochten die Leute nicht, haben dann dagegen gearbeitet und versucht, Leute fertig zu machen und so. Das kann passieren. Und deshalb stell dich darauf ein, auch für das nächste Jahr, Gott wird dir einige Schwierigkeiten zumuten. Aber der zweite Punkt ist, hab deshalb keine Angst, denn Gott ist ja bei dir. Gott wird dir die Kraft geben, diese Schwierigkeiten ertragen zu können, mit ihnen umgehen zu können, nicht darunter zu zerbrechen, nicht daran kaputt zu gehen, genauso wie das hier dem Paulus ergangen ist. Einzige Voraussetzung, halte dich immer wieder an ihm fest. Lass dich nicht faszinieren von den Problemen oder leben von den Problemen. Hätte Paulus nur auf den Wind geschaut, nur auf die Wellen geschaut, nur auf das zerbrechliche Schiff geschaut, ja, dann wäre er verzweifelt. Hätte er nur auf das Gift der Schlange geschaut, dann wäre er auch verzweifelt, weil nach menschlichem Ermessen hätte er sterben müssen und das gleich dreimal. Aber er hat hier auf Gott geschaut und Gott hat eingegriffen, weil er innerlich wusste, weil Gott ihm das zugesagt hat, das ist noch nicht dein Ende. Und genauso ist es auch, wenn du im nächsten Jahr mit Schwierigkeiten zu kämpfen hast und welche das sind, das weiß ich ja noch nicht genau, du wahrscheinlich auch noch nicht oder ernst es vielleicht, aber dann halte daran fest, es kann dir nur etwas passieren, was Gott zulässt. Und Gott will dir Kraft geben, das bestehen zu können. Und manches Mal ist es dann dient es zur Steigerung dieser Beziehung zu Gott, weil du mit ihm was erlebt hast, weil du gesehen hast, er hat dich da auch durchgetragen, festigt sich die Beziehung, die du zu Gott hast. Und manchmal ist es dann ein Zeichen für die Menschen ringsherum, die ähnliche Situationen auch erleben, aber eben nicht wissen, dass sie da Kraft von Gott bekommen können. Dass es für sie eine Herausforderung ist zu sehen, und Gott gibt mir, kann Kraft geben dafür. Gott lässt nicht allein, auch in schwierigen Lebenslagen. Das ist etwas, was ich dir auch noch mitgeben möchte. Und eine dritte Sache, die ich hier aus der Geschichte ebenfalls noch übertragen will, ist, selbst wenn du in schwierigen Lebenslagen bist oder in sie hineinkommst im nächsten Jahr, dann vergiss Gott nicht, denn Gott greift da ein, aber vergiss auch nicht den Nächsten, der rechts und links neben dir ist. Manchmal kann nämlich genau das kommen. Du bist in einer Schwierigkeit, wo du dein Leben bedroht siehst oder vielleicht viel weniger dein Wohlempfinden oder deine Gesundheit oder sonst etwas, was ja auch schlimm genug ist. Und dann schaust du so sehr darauf, dass es dir besser geht, was auch menschlich und verständlich ist, dass du die anderen Menschen um dich herum vergisst. Und genau das tut Paulus hier nicht. Sondern er ist auf dem Boot und er denkt nicht nur daran, hoffentlich gehe ich nicht unter und komme hier nicht um, sondern er denkt an die anderen Menschen. Jetzt esst doch was und kommt, Gott wird euch retten. Er spricht den anderen Mut zu, wo er mit ihnen ja im selben Boot ist und genauso untergehen kann und sterben kann. Und genauso, als sie hinterher an Land sind, er denkt nicht nur daran, endlich komme ich irgendwo ins Trockene, sondern dann sorgt er noch für die Menschen, die da mit ihnen an Land gekommen sind und facht das Feuer an und sammelt die Reisig ein und so weiter. Und genau das ist, glaube ich, auch eine vorbildliche Verhaltensweise, wo wir uns an dem Paulus orientieren können. Selbst wenn du in schwierigen Lagen bist und wenn es dir schlecht geht, dann denk immer auch an die anderen, die um dich herum sind. Vielleicht geht es ihnen sogar noch ein bisschen besser als dir. Vielleicht geht es ihnen genauso schlecht wie dir. Aber denk daran, sprech diesen Menschen auch Mut zu. Versuch ihnen zu helfen. Versuch sie auf Gott hinzuweisen, obwohl es dir schlecht geht und obwohl die Probleme nicht alle im nächsten Moment weg sind. Genauso hat Paulus das auch getan. Jetzt könnten wir die Frage stellen, ja warum? Vielleicht gerade, weil du in solch einer Situation für viele Menschen viel glaubwürdiger bist, als wenn dir alles gut von der Hand geht. Einem, wo alles glatt geht und der versucht, einen anderen zu trösten, dem es schlecht geht, der wird ganz schnell auf den Gedanken kommen, wenn es mir so gut ginge wie dir, wenn ich jetzt auch ein schönes, großes Haus hätte und einen sicheren Job und gute Gesundheit und alles glatt ginge, dann könnte ich ja auch an Gott glauben und festhalten. Aber wie viel mehr ist es glaubwürdig, wenn jemand, der selbst in Schwierigkeiten ist, sagen kann, und auch in diesen Schwierigkeiten gebe ich mein Vertrauen auf Gott nicht auf, weil ich weiß, er ist da und er wird mich hier auch rausführen. Das ist für viele Menschen viel ermutigender und glaubwürdiger, als wenn einer, der scheinbar alles hat und dem alles gut geht, wenn der dann sagt, ja, siehst du, so ist mein Glauben. Das wäre vielleicht einer der Gründe. Der zweite Grund liegt, glaube ich, darin, dass wir manchmal, wenn wir auch das Leid der anderen zur Kenntnis nehmen, dass es uns hilft, nicht mehr nur hypnotisiert zu werden von unserer eigenen Leidenssituation. Ihr kennt das doch vielleicht auch. Dann seid ihr in einer Leidenssituation und es ist so wie ein Kreisel, wie eine Spirale, die euch immer weiter herunterzieht, weil ihr nur seht, wie schlecht es euch geht. Und das ist vielleicht auch tatsächlich so. Aber dann auf andere Menschen zu schauen und Zeit für andere Menschen zu investieren, denen es auch schlecht geht, vielleicht aus ganz anderen Gründen. Das kann manchmal helfen, dass wir lernen, von unserer eigenen Situation wegzuschauen. Und das kann uns innerlich freier machen, uns nicht davon gefangen nehmen zu lassen. Und manchmal kann es dann innerlich auch also neben dem, dass es einfach gut ist, auf andere Menschen zu denken, weil wir in der Bibel zur Nächstenliebe aufgefordert werden, kann es auch dazu dienen, dass wir da Menschen Freude bereiten können. Dass wir wieder aufgebaut werden, weil wir merken, die anderen bekommen Freude, den anderen ist geholfen, der andere ist getröstet. Und dann merken wir plötzlich, uns geht es dabei auch noch besser. Und wir sind eben Gott gehorsam. Ich glaube, es gibt mehrere Gründe, es genauso zu machen, wie Paulus es hier gemacht hat. Auch in schwierigen Lebenslagen, selbst hier, wo er unter Todesgefahr ist, nicht die anderen Menschen zu vergessen, für die wir auch da sind und die wir uns auch kümmern sollen. Hier ganz materiell, also da ging es ja um das Feuer, hier ging es ums Essen, hier ging es ums Leben retten. Aber manchmal natürlich auch oder vielleicht gerade, sie auf Jesus Christus hinzuweisen. Denn das brauchen Menschen ja noch viel mehr als eine warme Decke und ein Feuer und etwas zu essen, wie das hier ist. Sie brauchen Frieden mit Gott. Sie brauchen Vergebung ihrer Schuld. Sie brauchen diese intensive Beziehung zu ihm. Und das können wir ja nur den Menschen weitergeben. Denn das können wir nicht erwarten vom Staat oder von der Schule oder von der Universität oder auch nicht von den Medien. weil die meisten Menschen, die da arbeiten, kennen ja Jesus Christus nicht. Sie kennen ihn vom Namen, aber sie haben keine Beziehung zu ihm. Sie leben nicht mit ihm, sie vertrauen ihm nicht. Aber das wollen wir ja als Christen tun. Und dass wir das weitergeben und dadurch Hoffnung stiften. Und dass wir dadurch anderen Menschen helfen können, Jesus kennenzulernen, dann miterleben, wie sie ihr Leben verändern. Obwohl dadurch vielleicht deine Schwierigkeit und Notlage nicht beseitigt wird. Aber anderen Menschen wird geholfen auf diese Art und Weise. Und das ist die Herausforderung, vor der wir auch stehen. Nicht nur auf unsere Probleme zu achten. Also drei Punkte habe ich hier versucht herauszuarbeiten, die wir mitnehmen können für unser geistliches Leben aus dem, was Paulus hier am Ende der Apostelgeschichte erlebt. Du wirst auch im kommenden Jahr mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, vielleicht noch größeren als in diesem Jahr. Und dann denk nicht, dass du deshalb ein schlechter Christ bist von vornherein. Oder denke nicht, jetzt stimmt irgendwas nicht. Gib in keinem Fall deinen Glauben auf, weil du denkst, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Nee, ich habe gedacht, wenn ich jetzt Christ bin, müsste alles glatt laufen. Sondern rechne damit, es wird auch im nächsten Jahr in deinem Leben Schwierigkeiten geben. Wo und wie, das weiß Gott, das weiß ich nicht, aber sie wird es geben. Und dann zweitens, denk daran, du bist in diesen Schwierigkeiten nicht alleine. Gott ist bei dir und dir wird nichts passieren können, was Gott nicht zulässt und was Gott nicht in deinem Leben gebrauchen will. Deshalb werde nicht mutlos. Schau nicht nur auf die Schwierigkeiten, sondern schau auf Gott, der über all diesen Schwierigkeiten steht und der sie lösen kann, auch wenn es manchmal Zeit braucht, auch wenn das nicht von heute auf morgen alles aufhört. Halt an ihm fest und Gott wird an dir festhalten und Gott wird dir Kraft geben in den Problemen, in die er dich hineinlaufen lässt oder in die hineingestellt hat. Und drittens, bei diesen Schwierigkeiten, wenn du dann drin bist, vergiss die anderen Menschen und deine Umgebung nicht. Denk nicht zuerst, jetzt ist ja nur mein Problem und ich bin der Allerschlimmste und so, oder der am schlimmsten dran ist, sondern denk auch an die anderen Menschen in deiner Umgebung und sieh deren Nöte und Probleme und sorge mit dafür. Und so wirst du merken, dass Gott dir beisteht, dass Gott dich segnet, dass du dich mitfreust da, wo du anderen Menschen helfen kannst, dass Gott groß gemacht wird dadurch und du wirst auch merken, dass es dir manchmal hilft, nicht zu stark nur auf die eigenen Schwierigkeiten zu schauen. Ja, damit komme ich zum Schluss von diesem Bibeltext, bete gerne noch mit euch und ihr dürft auch dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, vielen Dank für diese Berichte, die wir im Neuen Testament lesen können, auch gerade diese spannenden Berichte, die so richtig aus dem damaligen Leben herauskommen, die, wo es nicht nur um Theologie geht, sondern um das praktische Leben geht. Danke für diesen Bericht des Paulus auf dem Mittelmeer in seinem Sturm, von der Schlange gebissen, von den Soldaten fast getötet, im Meer fast untergegangen und doch hast du ihn nicht vergessen und doch warst du bei ihm in all dieser Angst der Menschen und auch seiner eigenen Angst und Unsicherheit. Du hast ihn beschützt, du hast ihm dreimal das Leben gerettet, gerade in dieser diesen Situationen. Und da merken wir wieder einmal, Herr Jesus, du bist derjenige, der Leben gibt und der Leben nehmen kann, der bewahren kann, wenn er will, und der trotz aller Schwierigkeiten, die damals dem Paulus begegneten und uns heute begegnen, in der größer ist und der eingreifen kann. Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten für all diejenigen, die heute Morgen hier sind, dass du mit ihnen gehst ins nächste Jahr. Dass du gerade da, wo schwierige Situationen auf sie zukommen, dass du ihnen hilfst, da nicht verzweifelt zu werden, aufzugeben, in Selbstmitleid zu versinken oder gar die Beziehung zu dir fallen zu lassen. Sondern gerade wenn dann schwierige Situationen kommen, hilf du meinen Geschwistern, an dir festzuhalten, weil du schließlich viel größer bist als alle Schwierigkeiten. Und selbst wenn du das zulässt, dass sie nicht an dir zweifeln, weil sie denken, das müsste jetzt alles schnell weggehen, sondern gib du ihnen Kraft und Perspektive, auch in dem Leid treu an dir festzuhalten. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen auch hilfst und die Augen öffnest, wo sie anderen Menschen in ihrer Umgebung eine Hilfe sein können. Zeig du ihnen, wo sie trotz knapper Zeit, trotz geringer Kraft anderen Menschen eine Hilfe sein können, ein Segen sein können, praktisch mit anfassen können, Nöte zu lindern, zu helfen, aufzubauen, zu trösten, sodass wir alle erleben können, wie du auch durch unser Leben im nächsten Jahr Menschen näher zu dir bringst, wie du dich verherrlichst, wie Menschen in unserer Umgebung sagen müssen, das ist nicht aus eigener Kraft geschehen, sondern da bist du dahinter. Danke, dass wir wissen, dass in unserem Leben nichts passieren kann und wird, was nicht von dir zugelassen wird, nichts, was uns wirklich kaputt macht, trotz aller Belastungen, sondern dass du bei uns bleibst bis zu unserem Ende und bis wir dann in der Ewigkeit bei dir sein werden. Amen.